Ist der Krieg der Sterne zurück, wie wir ihn einst zwischen 2014 und 2016 zwischen Lewis Hamilton und Nico Rosberg hatten? Ja, ein enger Fight zwischen Andrea, Kimi Antonelli und George Russell in Kanada und wahrscheinlich nur der Anfang eines spannenden WM-Duells. Wir sprechen darüber mit unserem Formel-1-Experten Ralf Bach. Hi Ralf.
Guten Morgen.
Ja, die beiden haben sie es mächtig gegeben. Antonelli hat auf der Außenbahn versucht zu überholen. Russell hat aber die Tür zugemacht, da musste Antonelli über die Wiese ausweichen, hat dann auch noch einen Platz später gegen Norris verloren, hat dann auch nochmal probiert, zwischenzeitlich Russell zu überholen, ist dann dort über die Wiese. Also das hat auf jeden Fall in sich mit ziemlich viel Teamfunk, am Ende hat sich sogar Toto Wolff eingeschaltet, Antonelli war ziemlich sauer. Ja, wie hast du diesen Zweikampf beobachtet?
Es ist das passiert, was irgendwann passieren musste. Russell steht unter Druck, musste unbedingt gewinnen, konnte auf keinen Fall zulassen, dass Antonelli ihn schon wieder schlägt. So ist seine Fahrweise zu erklären, die für mich sehr hart war, aber nicht über die Grenze. Er ist halt so gefahren, als wäre Antonelli jetzt Verstappen oder Leclerc oder Hamilton, also irgendein Konkurrent auf einem anderen Auto. Und ich finde, er hat jetzt nichts falsch gemacht. Antonelli hat auch nichts falsch gemacht. Er wollte halt überholen. Das war halt hartes Racing. Und dass da gejammert wurde und geschimpft wurde über Funk, ist auch völlig normal. Da liegen die Emotionen blank. Ich meine, da ist der Puls auf 200 und dann drücken die den Funkknopf. Und wenn bei uns der Puls auf 200 ist, dann wissen wir ja auch nicht manchmal, was wir sagen. Also das würde ich nicht so ernst nehmen. Aber der Krieg der Sterne, wie du sagst, ist noch nicht ganz zurück. Aber er wird nicht zu vermeiden sein, weil es zeichnet sich immer mehr ab, dass das Auto doch so überlegen ist, dass es im WM-Kampf eigentlich nur um die beiden geht. Und da wissen wir auch von der Geschichte her, nicht nur Rosberg und Hamilton, von der jüngsten Geschichte bei Mercedes, auch Senna, Prost, wenn da zwei auf Augenhöhe kämpfen auf dem gleichen Auto, dass es immer krachen wird. Das kann man auch gar nicht vermeiden, das ist die DNA des Sports. Und entweder es gibt von Anfang an eine Stallorder, dass man sich für einen Fahrer entscheidet, das wird Toto Wolff nicht machen, das will auch keiner sehen. Nee. Und deshalb werden, ich sag's mal ganz banal, die Späne weiter fallen, weil weiter gehobelt wird.
Ja, Toto Wolff hat natürlich auch die Lehren aus 2016 gezogen. Damals mussten ja auch sogar, also war ja auch 2014 schon was passiert zwischen Hamilton und Rosberg, die Fahrer den Schaden selber bezahlen für, also was da in Barcelona damals dann passiert ist. Also denkst du, dass er auch mit den Lehren das trotzdem da nicht verhindern kann, dass es da mal knallt?
Nein, er muss jetzt gucken. Immerhin haben die beiden ja genau vor 10 Jahren übrigens mehr oder weniger Rosberg und Hamilton dafür gesorgt, dass Max Verstappen in seinem ersten Red Bull-Rennen gleich das erste Rennen gewonnen hat. Als jüngster Fahrer aller Zeiten, der heute noch ist, damals in Barcelona, weil sich in der ersten Runde Hamilton und Rosberg zu nahe gekommen sind und beide sind im Kiesbett gelandet. Das will Toto Wolff natürlich vermeiden. Es ist eine Gratwanderung. Also die sollen hart fahren, die sollen frei fahren, der Bessere soll gewinnen. Aber wenn beide Mercedes draußen stehen oder auch nur einer, dann haben die Verantwortung nicht nur für 1500 oder noch mehr Leute in Brixworth und in der Motorzentrale oder in der Fabrik in Brackley oder in der Motorzentrale in Brixworth, sondern da steht ja ein ganzer Konzern dahinter, die gucken, was so die zwei bestbezahltesten Angestellten, könnte man sagen, praktisch am Sonntag fabrizieren. Die können ja mit einem falschen Manöver die ganze Arbeit kaputt machen. Und das ist schon eine Riesenverantwortung, die Toto Wolff da zu tragen hat. Am Ende ist es Sport. Das heißt, die spielen ja keinen Schach, sondern die fahren mit Rennautos gegeneinander. Und da kann es die Zweikämpfe geben. Und du kannst nicht jeden Zweikampf, egal wie gut die fahren, so kontrollieren, dass es immer gut ausgeht. Ich denke, das ist praktisch im Spektrum drin und man versucht halt mental so gut wie möglich dagegen zu steuern, aber in Crash die Kollision kann man nicht hundertprozentig vermeiden. Das ist einfach die Natur der Menschen und der Spitzensportler und ist in der Natur des Sports gegeben.
Ja, und selbst mit dieser Regelung von damals 2016 Spanien, dass sie eben sogar selber den Schaden zahlen müssen, wenn sie mal kollidieren, hat da nicht geholfen. Also beide ja da genau dann also, abgeflogen.
Wenn ich wüsste, ich muss jetzt mein Auto bezahlen, werde aber dann Weltmeister, krieg eine Prämie, die fünfmal so hoch ist wie der Schaden des Autos, dann müsste
Ja,
ich nicht
stimmt.
lange überlegen, was ich mache.
Ja, wenn die Rechnung am Ende dann aufgeht, dann bin ich da bei dir. Nee, ich glaube auch, wenn du die frei fahren lässt und hast ja auch recht, will jeder sehen, dann sind dir als Teamchef einmal noch irgendwo die Hände gebunden. Oder denkst du, wenn es noch zwei, dreimal so ein bisschen brenzlig wird, dass es dann eine Steuerregie sogar für die ganze Saison geben könnte? Oder die so eine Regelung machen, wer auf Pol fährt, der darf das Ding dann nach Hause fahren?
Also ich glaube, eine Stallregie für die Saison würde es erst dann geben, wenn einer so viel Vorsprung hat, dass nun, oder wenn ein Dritter, ein Nicht-Mercedes-Fahrer Weltmeister werden kann und einer der Mercedes-Fahrer so viel Vorsprung hat, dass man ihn schützen muss, dann würde ich die Stallorder geben. Das sehe ich aber im Moment nicht. Ich denke, es kann Rennen für Rennen Anweisungen geben. Hier in Monaco zum Beispiel macht es ja keinen Sinn, gegeneinander zu kämpfen. Könnte ich mir vorstellen, dass es heißt, wer nach dem ersten Stopp vorne ist oder nach dem Start, der bleibt auch vorne. In Monaco könnte ich mir sowas vorstellen. Ansonsten, glaube ich, wird das sehr variabel gehandhabt.
Ja, wie ist so generell deine Meinung so zu dem Verhalten von Antonelli? Gestern hat er mehrfach laut gefunkt. Das kannte man so von ihm auch noch nicht so in der Zweikampfsituation. Er war richtig sauer, dass sich ja dann sogar Toto Wolff eingeschaltet hat. Gut, ist auch vielleicht wieder so ein bisschen Show gewesen, aber gut, Toto Wolff hört man jetzt mitten im Rennen auch nicht so oft am Teamfunk. Wie hast du die Situation beobachtet? War da Antonelli für dich ein bisschen drüber? War das das 19-jährige Temperament des Italieners oder ja, sag mal.
Das ist immer typbedingt. Ich meine, wer über Funk sich über Nickeligkeiten ständig beschwert hat, war ja George Russell. Da ging es aber weniger um Antonelli in der Vergangenheit, sondern immer um Verstappen, um Norris, egal. Und was Antonelli jetzt gemacht hat, er hat einfach nur seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. In dem Moment, wo er das praktisch in Funk gebrüllt hat, fühlte er sich halt falsch und unfair behandelt. Und da wollte er sich Luft machen. Und dass Toto Wolff natürlich einerseits weiß, dass es gut für die Zuschauer und für die Show, dass die sich da verbal angehen, nicht nur sportlich, ist klar. Aber er will natürlich auch irgendwann Ruhe haben und sagen, so, ihr habt euch jetzt ausgekotzt, einmal reicht, von mir ist auch zweimal, aber jetzt ist Schluss, der Rest wird intern besprochen. Toto Wolff hat auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Ersatzvaterfigur, aber schon sowas wie ein Schuldirektor Aufgabe und seinen zwei Elite-Schülern, die jetzt das beste Abi machen wollen. Und wenn es sein muss, dass einer bei dem anderen abschreibt, da ein bisschen die fairen Regeln auch zu beachten und denen in Erinnerung rufen, ihr repräsentiert hier nicht nur euch selbst, sondern auch den guten Ruf unserer Schule praktisch. Also ich denke, die haben genug Respekt vor Toto Wolff, dass seine Worte schon Einfluss haben. Was aber ganz wichtig ist und was ich noch nicht so ganz weiß, welche Menschen im Hintergrund bei Russell und Antonelli so richtig Einfluss haben. Bei Antonelli ist der Vater, die Familie, das weiß ich. Und wenn die irgendwann sagen, so, und jetzt musst du an dich denken, dann hat Toto Wolff natürlich ein Problem, weil dann geht eine Aussage gegen die andere. Und das ist bei Russell genauso. Also wenn da zum Beispiel ein Manager oder auch Russells Vater sagt, du darfst nicht gegen einen jungen Italiener verlieren, du musst die Ellbogen jetzt auspacken, egal was das Team sagt, du musst an dich denken, dann gibt es natürlich Schwierigkeiten in der Kommunikation. Und das ist schon immer passiert in der Vergangenheit, dass ein Umfeld eines Fahrers auch sehr viel Einfluss hatte und manchmal kontraproduktiv gegen den Willen des Teams oder den Wunsch des Teams gearbeitet hat. Auch das kann hier passieren. Das ist auch spannend zu verfolgen im Hintergrund.
Ja, und auch so ein bisschen, man darf sich auch mit dem Fahrer nicht verscherzen, ne? Wenn Antonelli jetzt wirklich so der Durchstarter ist, er hat ja auch gestern, gut, er hat auch die ganze Zeit den Overtake-Modus, aber war schon dadurch auch schneller als Russell. So ein Vater, so ein Papa Antonelli wird die Ansage da von so einem Toto Wolff auch nicht gefallen haben, oder?
Im Moment, glaube ich, ist der sehr, sehr entspannt und ist auch sehr kritisch seinem Sohn gegenüber oder andersrum. Der will dafür sorgen, dass sein Sohn noch nicht abhebt, sondern schön die beiden Füße auf den Boden lässt. Das habe ich ja gestern gemeint. Die lange Leine und wenn Ikarus zu hoch fliegt, dann zieht man ihn mal kurz runter. Alles völlig klar und normal, wenn man die Entwicklung von Antonelli jetzt betrachtet. Das ist halt jetzt nicht einfach, aber eine völlig normale Philosophie, wie man jetzt einen Fahrer beziehungsweise seinen Sohn, der jetzt in die Twenties bald kommt, auf dem Boden hält. Das in der Formel 1 ist das noch mal ganz extrem, weil die ganze Welt drauf guckt, aber das ist ja im normalen Leben auch jetzt nicht so anders. Ich glaube, Papa Antonelli war eher Totos Meinung gestern, so wie ich ihn kenne, und dem Jungen gesagt hat, pass mal auf, jetzt schluckst du deinen Wut mal runter, gehst in dich und versuchst deine Wut lieber mal konstruktiv auf die Fahrweise oder auf deine Entwicklung umzuleiten. Also das traue ich schon Papa Antonelli zu. Aber wenn es hart auf hart kommt, ist es natürlich sein Kind.
Ja, auf jeden Fall hast du schon gesagt, mega spannend das Ganze mit den ganzen Perspektiven. Und Antonelli bäumt sich jetzt da richtig auf, hat ja auch gesagt, dass auch mehr Einfluss auf die Entwicklung des Autos, weil er jetzt halt auch in der Formel 1 angekommen ist, so langsam. Und jetzt haben wir da einen richtig schönen Kampf. Also erster und dritter gestern Mercedes im Sprint und im Qualifying stehen die beiden, sind die beiden auch auf 1 und 2 gelandet, heißt, die stehen auch direkt wieder nebeneinander. Das ist natürlich dann die extra Portion Würze, ne?
Absolut. Sie sind ja nicht die besten Starter in der Vergangenheit gewesen, besonders Antonelli. Das heißt, es kann schon passieren, dass einer mit zu durchdrehenden Rädern losfährt und dann der Kampf mit dem Messer zwischen den ersten Kurve allein deshalb nicht stattfindet. Aber da gibt es ja noch dahinter die McLaren, die Ferraris, die mal schauen, wie sie diesmal starten. Also, ich sehe nicht nur den Zweikampf in den ersten zwei, drei Kurven oder sogar in der ersten und zweiten Runde zwischen den beiden Mercedes-Piloten, sondern das kann ganz kräftig auch um die rum können die Ellbogen ausgepackt werden. Also da, und wenn es regnet, sollte es regnen, dann natürlich weiß keiner so genau, wie er mit dem Auto fahren soll, weil die Erfahrung fehlt einfach. Also da gibt es ein paar Fragezeichen, aber dass die beiden in der ersten Startreihe stehen, macht das Ganze nochmal witziger. Und natürlich mit dem Hintergedanken, was gestern passiert ist. Und schauen wir mal. Aber dass Mercedes jetzt grundsätzlich vorne ist im Qualifying, ist das keine Überraschung. Vielleicht, dass der Abstand nicht so groß ist, wie man denken konnte.
Eben, der Abstand ist nicht so groß. Mercedes hat da jetzt ein umfangreiches Update-Paket gebracht. Dann kommt vielleicht ja noch Ado, was Mercedes eventuell einbremsen könnte, was sie selbst ja mal so ein bisschen dementieren. Nee, das mit dem Verdichtungstrick meine ich. Und Ado kommt aber auch nochmal oben drauf, dass Ferrari und Co. nachrüsten dürfen. Und Ralf, wir sind da erstmal beim fünften Rennwochenende. Wenn die sich jetzt heute gegenseitig rausnehmen, dann ist eigentlich der Vorsprung eh schon fast komplett weg. Wenn jetzt so ein Leclerc gewinnen sollte, wäre dann punktgleich mit Russell. Also groß ist der Abstand noch nicht. Die Saison wirkt ja länger aufgrund dieser langen Pause. Wir haben einen längeren Eindruck von dieser Mercedes-Dominanz, als sie tatsächlich ist. Wie gesagt, wir sind beim fünften von 22 Rennen. Also du hast ja eben vorhin nämlich gesagt, das wird eine Mercedes-Angelegenheit im WM-Duell. Wenn die mit
Ja,
Ado und so
sieht so
kommen mit
aus.
Verdichtungstrick, denkst du, dass da eigentlich doch nochmal vielleicht auch Ferrari oder so mitmischen kann?
Ich habe bei Ferrari gehofft, dass das Update in Miami schon funktioniert, aber irgendwie haben die den Faden wieder ein bisschen verloren. Da fehlt mir ein bisschen die Hoffnung, ob die FIA jetzt einschreitet oder nicht. Und ich glaube, die Mercedes-Überlegenheit nochmal hat viele Gründe und nicht nur einen. Also nicht nur Motor und nicht nur Verbrennungsmotor und Verdichtungstrick. Das Ding ist ein Gesamtkunstwerk, das Auto. Und wenn du da ein Teilchen mal ein bisschen langsamer machst, verlieren die nicht gleich ihren Speed. Also, das sagt mir die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass Mercedes, und das sagen ja auch alle an anderer Stelle, hat das beste Auto. Und wer das beste Auto hat und zwei Fahrer, die einigermaßen gut drauf sind, das sind sie, und sich im Griff haben, da haben wir drüber geredet, der ist natürlich der WM-Favorit. Und das wird für mich Mercedes und die beiden Fahrer auch bleiben. Wenn die sich fünfmal von der Strecke schießen, was gar nicht passiert, weil spätestens am zweiten Mal wird da eine Maßnahme kommen, dann ist natürlich eine andere in der WM-Wertung vorne. Im Moment, du hast es gesagt, es ist aber logisch, dass nach vier Rennen der Punktevorsprung noch nicht so groß ist, aber die Überlegenheit nach vier Rennen, immer auf Pole, jedes Rennen gewonnen, die ist schon eindeutig. Und wenn die sich fortsetzt, dann ist Mercedes der WM-Favorit.
Okay, ja, das kann man auf jeden Fall nicht bestreiten. Ja, so ein Max Verstappen, der ist schon 78 Punkte hinten. Gut, das wird ihn schwer, aber gut, sag niemals nie, bei Max Verstappen hat letztes Jahr fast das größte WM-Comeback der Formel-1-Geschichte geschafft. Naja, also behalten wir auf jeden Fall im Auge, was da auch so diese ganzen Änderungen bringen. Ado, Verdichtungstrick und Co. Und Ralf, dann machen wir jetzt mal weiter mit. Ja, McLaren so zweite Kraft gewesen. Lando Norris konnte die Mercedes ja sozusagen sprengen. Piastri auf 4. Sind die für dich auch dann heute im Rennen die zweite Kraft oder mit dem Wetter ist es schwierig einzuschätzen?
Mit dem Wetter ist alles schwierig einzuschätzen, aber unter normalen Voraussetzungen sind die beiden McLaren-Jäger Nummer 1, würde ich so sehen, weil sie auch den Mercedes-Motor haben. Du hast das eben angesprochen, warum auch immer. Es ist der Trend, dass Mercedes nochmal im letzten Sektor vom Qualifying, also im Q3, nochmal anscheinend den Motor so aufdrehen kann, dass die 2/3 Zehntel finden. Es ist ja nicht so, dass Ferrari langsamer wurde, sondern die Mercedes, auch die McLaren mit dem Mercedes-Motor, haben nochmal so irgendwie ein bisschen Speed gefunden. Das kann ja nicht nur Abstimmung sein. Also, das ist auffällig. Und jetzt hat McLaren auch die Mercedes-Philosophie mit den Batterien besser verstanden. Was mir aufgefallen ist, dass Norris, was mich erstaunt, der WM-Titel gut getan hat. Ich rede jetzt nicht von seinem Fahren. Fahren konnte er schon immer. Aber sein Auftreten, auch bei den Rennen danach, ist viel erwachsener, habe ich den Eindruck. Viel reifer. Das ist mir in Miami aufgefallen, das ist mir jetzt schon wieder aufgefallen. Also der hat so menschlich irgendwie den nächsten Schritt gemacht. Das ist jetzt ganz persönlich meine Meinung. Das kann aber nur gut sein für sein Fahren auch noch.
Also auf jeden Fall schön zu beobachten, das Ganze. Ferrari, also übrigens, McLaren würde ja auch, wenn Adu und Verdichtungstrick, die gehen da genauso baden wie Mercedes, die haben einen Mercedes-Motor mit drin. Ja, dann Ferrari haben wir auf 5 und 6. Leclerc ist an der letzten Kurve, also auf der Geraden, noch vorbeigezogen an Hamilton. Ja, für den ist es aber ansonsten ja ein recht schwieriges Wochenende. Hinkt ein bisschen hinter Hamilton hinterher, aber das hatten wir auch gestern schon. Das hat sich dann aber im Qualifying so ein bisschen wiederholt, ne? Mhm.
Ja, er hat ja das auch bestätigt, was wir beobachtet haben. Er vertraut dem Auto nicht, auf der Bremse hauptsächlich. Und das ist genau das wichtigste Kriterium, was du in Kanada auf der Strecke brauchst. Und wenn du das nicht hast, dann hast du keine Chance, wenn der Teamkollege, der ja kein Nasenbohrer ist, sich sehr wohl fühlt. Dann hast du keine Chance. Leclerc hat nochmal die Hinterbacken zusammengekniffen, dass der Abstand zu Hamilton nicht zu groß war. Aber es ist halt auffällig, dass er abfällt, weil wir haben 2 Mercedes, 2 McLaren, dann Hamilton und dann müsste eigentlich von der Stärke des Teams Leclerc kommen, aber der steht nicht auf Platz 6, sondern davor sind die beiden Red Bull. Das heißt, er hat, das muss man so sagen, in Anführungszeichen den schlechtesten Job von denen allen nach vorne gemacht. Das zeigt die Startaufstellung ganz klar.
Bei Hamilton ist es ja jedenfalls nicht schlecht, dass er jetzt wieder so ein bisschen, nachdem er Leclerc die letzten Rennen das Heft in die Hand genommen hatte, so zurückschlagen kann. Ne? Also hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, der Trend, dass Leclerc jetzt wieder so ein bisschen den Stil, also das runterfährt, was er letztes Jahr gemacht hat.
Das würde ich jetzt erstmal nur auf Montreal beziehen. Diese Strecke ist nicht der beste Freund von Leclerc. Das weiß man. Aber diese Strecke ist einer der besten Kumpels von Lewis Hamilton. Auch das weiß man. Und das merkt man jetzt. Also ich würde das jetzt noch nicht überbewerten, dass das ein neues Kräftefeld bei Ferrari ist. Wir neigen dazu, immer die letzte Leistung gleich so zu bewerten, dass das jetzt Allgemeingültigkeit hat. Ist es für mich nicht. Das ist erstmal Momentaufnahme Montreal. Hamilton ganz klar der stärkere Pilot, der schnellere. Dass er im Sprint von Leclerc nochmal überholt werden konnte, das hat ja auch Gründe, weil er es ein bisschen übertrieben hat vorher und den Speed verloren hat und vielleicht auch die Reifen nicht mehr da waren. Aber grundsätzlich ist er der Ferrari Nummer 1 Pilot in Montreal und das hat man im Qualifying gesehen. Mehr als im Sprint.
Ja. Ja, aber letztes Jahr war es ja wirklich nur China, ne? Ansonsten war Leclerc, ich glaube, wirklich an jedem Rennwochenende besser. Also das ist ja schon eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr für Hamilton, ne?
Naja, wenn es nur in diesem Jahr nur Montreal sein wird, dann ja, wirst du nächstes Jahr auch anders reden.
Am Anfang war auch gut dabei.
Ja, er ist näher dran. Er ist einfach näher dran. Er hat sich jetzt bei Ferrari besser eingearbeitet. Er kommt mit dem Auto besser klar. Aber er ist für seine Verhältnisse, für seinen eigenen Anspruch immer noch zu weit weg. Außer jetzt in Montreal. Vor allen Dingen würde er gerne Rennen gewinnen. Und da ist Ferrari im Moment auch noch weit weg davon.
Ja. Hamilton näher dran und Hülkenberg immer ganz, ganz, ganz nah dran am Q3. Er ist wieder Elfter gewesen im Qualifying. Im Sprint hat er noch eine Strafe bekommen, die dann einen Vorteil verschaffen gegenüber Lawson, als er dann von der Strecke runter ist und den nicht wieder hergegeben. Den Platz, 10 Sekunden Strafe, keine Punkte dafür, Audi im Sprint und dann der 11. Rang, wie gesagt, im Qualifying wieder. Das ist ja jetzt Tradition mittlerweile, ne?
Absolut. Er hat ja auch, ich glaube, entweder hat er unser Video geguckt oder er ist selbst drauf gekommen, dass er gestern im Interview gesagt hat, eigentlich will er die Stadt Nummer 11 haben. Dann muss er mit Paris reden, mit Paris deshalb, weil er hat die 11. Ja. Also du kannst das ja nicht mit Absicht machen. Das ist ja schon Wahnsinn, dass du immer Elfter bist. Allerdings ist das die bessere Startposition normalerweise als Platz 10, wenn man normal losfährt. Das muss man auch mal sehen, wegen den Kopfverhältnissen auf der Seite, auf der er steht. Also er kann in die Punkte fahren. Ja, Audi wird jetzt nicht zufrieden sein mit Platz 11 und 12. Und was den Sprint betrifft, der hätte eh keine Punkte gekriegt. Das war nur eine Audi-Testfahrt, mehr oder weniger fürs Rennen, also so ein Long Run. Also ob der jetzt Lawson Vorteil oder nicht, völlig wurscht. Hätte eh nicht gereicht für Punkte. Und die bauen ganz aufs Rennen. Und wenn der Audi mal hält, also technisch mäßig, dann kannst du von Platz 11, du musst dir nur einen überholen, schon beim Start, und dann bist du ja schon in Punkten. Also ist jetzt nicht unwahrscheinlich. Kommt darauf an, wie das Auto geht und ob es überhaupt nicht auseinanderfällt wieder.
Ja, also von Platz 11, und wenn man sich die Wettervorhersagen anschaut, gut, es kann auch sein, dass nichts runterkommt, weil ich glaube, wir haben 60%
Ach.
ab 17 Uhr, 50% davor, also vor dem Rennen könnte es auch regnen, aber wir haben natürlich auch ganz andere Temperaturen. Das spricht schon alles heute für ein bisschen
Also wir
Chaos,
reden
ne?
wieder von den 50%, dass es nicht regnet.
Ja, also wir haben ab 17 Uhr haben wir sogar 60% Regenwahrscheinlichkeit. Das ist dann eine Stunde, also Ortszeit, das ist also
Also
mitten im Rennen.
40%, dass es nicht regnet.
Genau. Also schon
Gut.
jetzt ein bisschen mehr mittlerweile an Wahrscheinlichkeit. Da muss Audi dann halt auch da sein in so einem Rennen,
Da muss jeder da sein bei so einem
ne?
Rennen.
Ja, aber gerade so ein Team, was nicht aus eigener Kraft meistens in die Punkte kommt, dann halt
Ja,
abstinkt,
aber
ne?
das sind außer Mercedes alle. Also, was den Sieg betrifft.
Ja, wenn das den Sieg betrifft. Ich meine, jetzt, dass Audi mal wieder ein paar Punkte holt. Also sind seit
Ja,
Australien nur
klar, aber das gilt für
zwei.
Haas, das gilt für Aston Martin, mehr oder weniger. Mittlerweile auch für Cadillac, dass die mit klugen Punkten sogar fahren können, weil sie ja besser geworden sind. Zwar nicht gut, aber besser. Und die Gegner von Audi sind eindeutig Haas, Alpine, Williams.
Ja.
Würde ich das mal von den Kräfteverhältnissen im Moment so sehen. Und natürlich, Entschuldigung, Racing Bulls, wobei die einen Schritt weiter vorne sind, wenn ich mir so den kleinen Lindblad wieder angucke, was er gestern geleistet hat. Also ich glaube, die sind noch ein bisschen vor Audi gerade. Also ich denke, Williams und Haas sind im Moment die direkten Gegner auf Augenhöhe bei Audi.
Ja. Und wenn es dann ein bisschen Chaos geben sollte. Wie gesagt, wir haben auch nur 11 Grad. Wir haben gestern schon Probleme gehabt, die Reifen auf Temperatur zu bekommen. Jetzt kühl und nass. Wie gesagt, die Hälfte der
Ja, das
Temperatur
habe ich
praktisch
auch noch nie
noch.
erlebt, dass ein Leclerc, Hamilton hat ja auch praktisch einen kleinen Stint gefahren ist im Qualifying Q1. Der ist ja ganz schön in die Box gekommen, der muss ja mit 30, 35 Kilo Sprit losgefahren sein, ist 13 Runden gefahren in einem Qualifying-Sektor, das habe ich so noch nicht erlebt.
Ja, um richtig schön die Reifen aufzuwärmen. Und über Großverschlüsse haben sie dann auch nicht, wenn sie dann erstmal auf Temperatur waren. Und dann konnte man auch noch gute Rundenzeiten setzen. Ja, also das wird auf jeden Fall eine große Herausforderung. Und dann kann es halt eben, wie gesagt, auch noch regnen. Ralf, Max Verstappen nehmen wir natürlich heute auch noch mit rein. Hat ja in den ersten Qualifying-Sitzungen richtig flott. Verstappen hat auch gesagt, es fährt sich wie auf Eis, kein Grip gehabt. Am Ende hat dann aber doch der Superstar der Formel 1 den Unterschied gemacht. Aber auch war wirklich denkbar knapp 300stel zwischen den beiden, Platz 6 und 7. Also Red Bull ist nur 3 Zehntel weg. So viel ist das jetzt am Ende gar nicht mal gewesen. Wie bewertest du den Tag?
Wir reden von 3 Zehntel auf einer Runde jetzt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Mercedes maximal die Leistung abrufen konnten. Es war eine Lotterie. Ich meine, Hatscher fährt 12,9 in Q2, ist Erster, ist 5 Zehntel schneller als Max. Und dann ist Max wieder im dritten Sektor schneller. Und Hatscher hat die Zeit gerade mal so wiederholen können, die dann natürlich nicht gereicht hat auf Platz 1 bei Q3. Er hat wohl. Es ist unheimlich schwierig in Kanada gewesen, was die Balance des Autos und gleichzeitig die Performance des Reifen in eine Runde zu packen. Wenn das gelungen ist, konntest du wirklich ganz vorne mitfahren. Das war für mich das Beispiel Hatscher in Q2, da hat alles gepasst. Fällst du aus diesem Fenster raus, sieht alles wieder ganz anders aus. Verstappen war überhaupt nicht im Fenster drin, Q2, hat jetzt die richtige Klatsche gekriegt, ich glaube 5 Zehntel von Hatscher. Als sich das wieder umgedreht hat, und dann, ich sag mal, normale Fälle war Verstappen halt knapp schneller als Hadjar. Aber das zeigt trotzdem, das habe ich auch gestern gesagt, ohne jetzt ein Marxist zu sein, wenn das Auto nicht passt, was den Fahrstil von Verstappen betrifft, dann hat der ein Problem und motzt da rum, was ich verstehen kann. Dann ist Hadjar näher dran. Wenn es so ist wie in Miami, dass der Red Bull wieder so ein bisschen das macht, was Max erwartet, dann ist der Abstand größer. Das wird sich auch die ganze Saison jetzt wiederholen.
Ja, hat auch jetzt wieder nach dem Qualifying gesagt, also irgendwie findet man nicht die ideale Abstimmung. Entweder irgendwie im Topspeed passt was nicht oder man hüpft halt in den Kurven oder auf der Strecke generell. Also da sind sie immer noch ja, im Findungsmodus praktisch, auf der Suche nach dem guten Setup. Gut, Ralf, dann sind wir für heute durch. Wir freuen uns auf ein hoffentlich spannendes Rennen. Heute um 22 Uhr geht's erst los. Machen wir nochmal heute deinen Top-3-Tipp.
Oh, das ist schwer. Aber das Leben ist sowieso nicht einfach. Also, ich denke, Russell wird es machen, er muss es machen. Ich glaube, Antonelli hat diesmal Pech. Das ist aber nicht Wunschweiter, das Gedanke, ich wünsche dem alles Gute. Ist einfach nur ein Gefühl. Also, Russell, Norris, Hamilton. Ich korrigiere mich, darf ich?
Ja,
Ich habe
klar.
gerade eine Eingebung. Ich glaube, Piastri gewinnt, denn hatten wir so wenig auf dem Radar, hat eigentlich einen soliden Job gemacht. Also ich glaube, es wird irgendwas passieren, Piastri gewinnt heute. Und die anderen zwei sind egal.
Uiuiui, okay. Na, ich sag mal, die Mercedes
Ja,
hauen
war
sich heute.
gerade, nein, es war eine
Okay,
Eingebung.
okay. Ja, ich sag, die Mercedes hauen sich gegenseitig raus. Die Köpfe sind da noch nicht richtig abgekühlt. Und dann gewinnt bei Regen auf jeden Fall Max Verstappen vor. Hamilton, auch ein guter Regenfahrer, und Leclerc, ein ganz anderes Podium. Also mal gucken, wer mich da recht behält.
Ja, wobei ich bezweifle, dass Max seine Regenfähigkeiten mit diesem Red Bull ausnutzen kann. Das werden wir sehen. Da habe ich schon meine Zweifel.
Ja, das werden wir dann
Wenn
beobachten.
das Auto so aus der Balance ist, dann ist er das, multipliziert sich das im Regen nochmal. Da kann auch ein Zauberer und Magier wie Max nichts mehr machen.
Okay, Ralf, wir gucken noch ein bisschen tiefer in die Glaskugel. Auf welchem Platz landet Mick Schumacher heute beim Indy 500?
Ja, es müssen zwei Fragen sein. Fährt er das Rennen zu Ende, dann würde ich sagen, ist das schon mal ein Erfolg. Weil es gar nicht so einfach da. Auf welchem Platz? Na, lass uns mal Zwölfter werden. Nee, wir denken an Nico, er wird Elfter.
Okay, ich gehe auf 15. Ja, und in dem Sinne, schreibt gerne eure Top 3 in die Kommentare, auch vor allem eure Meinung zu diesem hitzigen Mercedes-Duell, was sich ja jetzt anbahnt. Und eigentlich, ja, war das so ein bisschen der Startschuss, der Krieg der Sterne. Ralf hat ja gesagt, es ist noch keiner, aber ich glaube, das war zumindest der Startschuss. Und dann melden wir uns morgen früh und sprechen über das Rennen. Bis dahin.
Alles klar. Tschüss.